hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Trommel Talks. Ich bin der Felix Kraft und heute ist hier bei mir zuerst einmal nur der Florian Fox. Hallo Florian, wie geht's dir?
Hallo Felix, alles gut, alles bestens. Hoffe bei dir auch?
Ja, bei mir, ja doch, mir geht's auch gut. Ich bin total entspannt. Heute hatte ich ganz wenig Unterricht, das war gut. Das war schön. Und dann auch noch so nette Schüler gehabt. Ach, das war heute tatsächlich ein sehr schöner Tag, muss ich sagen. Dann habe ich noch den Podcast vorbereitet, aber ich will gar nicht so viel erzählen. So, warum bist du heute am Anfang dabei und was verändert sich dann nachher? Wir analysieren nämlich heute wieder einen Schlagzeuger, beziehungsweise vielmehr eine Schlagzeugerin. Und die Schlagzeugerin, die wir uns vorgenommen haben zur Analyse, ist die Christine Neddens. Und wir haben gesagt, wenn wir jemanden analysieren, der aus Deutschland kommt, dann fragen wir lieber nach, ob wir das auch dürfen. Und ich habe die Christine angeschrieben und gefragt, Christine, wäre das in Ordnung für dich, wenn wir uns mal ein, zwei Schlagzeugvideos von dir anschauen und dabei darauf achten, wie du spielst, was du spielst, wie du da sitzt und alles Mögliche quasi. Und Christine war total nett und hat gesagt, überhaupt kein Problem. Sie findet das total spannend und sie wird gerne hören, was wir dazu sagen und dann vielleicht auch selber noch was dazu sagen. Und genauso machen wir das. Wir machen jetzt einen ersten Teil, wo wir quasi Christine analysieren, beziehungsweise habe ich da den Experten hier, den Flo, der sich da genau mal angeguckt hat, wie Christine spielt. Und in einem zweiten Teil werdet ihr dann die Christine zusätzlich noch hören, was sie zu unserem Gequatsche so sagt. Ich bin selber ziemlich aufgeregt und ziemlich gespannt und mir meiner Sache überhaupt gar nicht sicher. Wie geht es dir, Flo?
Ach du, ich bin es dahingehend ja gewohnt, wenn ich auf Workshops unterwegs bin, dass ich da die Schlagzeuge analysiere und da auch ein individuelles Feedback zu abgebe. Von daher, an sich ist diese Situation für mich in gewisser Weise gar nicht neu. Trotzdem ist es natürlich eine besondere Sache, wenn wir hier auch in der absoluten Top-Liga, sage ich jetzt mal, unterwegs sind und dann die Schlagzeuger dann analysieren, auch in einer breiten Öffentlichkeit zugänglich analysieren, sodass jeder hören kann, was wir hier zu sagen haben. Deshalb auch vielen Dank an Christine, dass sie dieses Späßchen hier mitmacht und sich analysieren lässt. Aus dem Grund natürlich auch. Ist es eine andere Situation, als ich das von den Workshops kenne, klar.
Das ist ja gut, dass du auch wenigstens ein bisschen nervös bist. Und wir haben uns noch eine zweite Sache überlegt, und zwar nehmen wir drei Begriffe, die wir quasi so als Oberbegriffe nehmen, um dann bestimmte Sachen, die uns aufgefallen sind, daran zu erklären. Und die drei Begriffe, die wir mit der Christine verbinden, sind einmal Musterschülerin, finde ich sehr lustig, dann All Too Easy, und Musical Motion. Und ich würde sagen, wir fangen mal an mit Musterschülerin. Was ist dir denn aufgefallen beim Spiel von Christine?
Ja, der Begriff Musterschülerin passt an der Stelle einfach wie die Faust aufs Auge. Ich habe selten einen Schlagzeuger, eine Schlagzeugerin gesehen, die eine solch geniale Körperhaltung hat. Christine sitzt absolut aufrecht, eine stabile Position, eine stabile Sitzhaltung, man erkennt eine ganz klare Achse, Hüfte, Wirbelsäule, Schultern, Hals, Kopf, kerzengerade, aber trotzdem sehr beweglich, trotzdem locker, der Körper ist nach oben ausgerichtet, der Kopf balanciert locker auf der Wirbelsäule. Ein absolut bewegungswissenschaftliches Musterbeispiel, und deshalb finde ich den Begriff Musterschülerin an der Stelle sehr, sehr treffend, weil die Körperhaltung ist, wenn man das aus medizinischer und bewegungswissenschaftlicher Sicht betrachtet, sehr, sehr gut. Ich habe seltenst, habe ich eben schon mal gesagt, selten jemand gesehen, der wirklich so gerade und so aufrecht und stabil am Set sitzt, aber trotzdem gleichzeitig eine unfassbare Lockerheit an den Tag legt und damit ein unfassbar geniales Spiel rüberbringt, groovt wie die Hölle. Und für mich ist das ein ganz, ganz treffendes Beispiel, wie wichtig einfach diese Körperhaltung, diese aufrechte Position ist.
Okay, ich bin heute so ein bisschen der Typ, der das Salz in der Suppe versucht zu finden. Mir ist aufgefallen, also die Videos, die wir analysiert haben, wir haben jetzt mal drei, die ich auch hier in die Shownotes stelle. Da könnt ihr selber mal reinschauen und dann nachvollziehen, was wir da so sehen oder hören. Und was mir aufgefallen ist bei dem YouTube-Video, das ist schon ein bisschen älteres Video von der Christine, ein sehr tolles Stück. Also, auch wenn man jetzt vielleicht gar nicht so nachgucken will, was wir jetzt hier besprechen, trotzdem den Song bei YouTube hören, weil das ist einfach so toll getrommelt und so schön. Mal reinhören. Aber was mir aufgefallen ist, Christine sitzt relativ nah am Schlagzeug und zieht dadurch die Arme so ein bisschen nach hinten. Ist dir das auch aufgefallen?
Sie sitzt relativ nah dran, was natürlich aber auch so ein bisschen mit der Position zur Bassdrum, mit der Beinlänge zu tun haben kann. Und nicht nur haben kann, sondern auch hat, dass sie hier die Position für sich ideal findet. Die Arme werden manchmal ein bisschen nach hinten gezogen, aber man erkennt hier einen sehr, sehr guten Unterschied, insbesondere wenn es um feines, dezentes Spiel der Ghost Notes geht, dann werden die Arme oftmals so ein bisschen nach hinten gezogen. Und das ist vor allen Dingen dann auch, um den Bewegungsradius zu verkleinern. Jetzt kann man natürlich an der Stelle sagen, das ist ja medizinisch überhaupt nicht praktikabel und da baut man ja Spannungen auf. Einerseits zweifellos richtig, andererseits merkt man hier sehr gut den Unterschied. Wenn sie mit Power spielt, dann sind die Arme etwas weiter vorne. Es kommt mit einer größeren Bewegungsradius kommt der Schlag von oben. Und gerade wenn es an die feinen, dezenten Spielweisen geht, dann gehen die Arme ein bisschen nach hinten. Das ist halt die Bewegung, um den Bewegungsradius zu verkleinern.
Und wenn ich dir in den letzten Folgen richtig zugehört habe, dann ist es so, dass bei den Armen das größte Problem eigentlich die Schulter ist und das Verkrampfen oder Hochziehen der Schultern und nicht locker sitzen. Und auch wenn sie die Arme nach hinten macht, ist es nicht so, dass ich das Gefühl habe, dass die Schulter überstreckt wird, sondern sie zieht einfach nur die Arme nach hinten.
Ganz genau. Das hast du absolut treffend analysiert gerade. Die,
Ach super, so ein paar Sachen fallen mir mittlerweile auch auf, die richtig sind. Das ist schon mal gut.
Nein, die Schultern sind in einer absolut natürlichen Position. Sie hängen locker nach unten. Es ist nicht der höchste Punkt, es ist nicht der tiefste Punkt, sondern es ist der natürliche Punkt. Und durch das nach hinten Schieben der Arme verändert sich in der Schulterposition nicht, sodass hier auch keine Spannungen aufgebaut werden, sondern es ist wirklich nur eine Bewegung, um den Bewegungsradius zu verkleinern, um dann dadurch feine Ghost Notes zu spielen, die halt am besten wirklich mit einem kleinen Bewegungsradius gespielt werden, weil sonst wird es automatisch zu laut. Das ist ja logisch, wenn ich weit aushole, spiele ich mit Power, wenn ich wenig aushole, dann kann ich leise spielen und das erkennt man hier sehr, sehr schön. Und hier, das möchte ich nochmal betonen, es geht ja gar nicht darum, dass wir hier immer nur medizinisch das Richtige machen, sondern hier ist diese Bewegung, die hat einen musikalischen Hintergrund und der ist halt ganz klar erkennbar und dementsprechend ist die Bewegung an der Stelle auch genau die richtige, auch wenn sie an der Stelle medizinisch gesehen, da könnte man das kritisieren, wie du das eben angesprochen hast, aber das macht hier dahingehend auch medizinisch keinen Sinn, weil keine Spannungen aufgebaut werden und das Risiko für irgendwelche Beschwerden hier gar nicht großartig erhöht wird. Da gibt es deutlich extremere Beispiele, wo Fehlhaltungen eher in diese Richtung führen. Und deshalb bleibe ich hier definitiv bei dem Begriff Musterschülerin.
Sehr gut. Musterschülerin würde auch zutreffen, meiner Ansicht nach, wieder ähnlich wie bei unserem letzten Beispiel. Auch da könnt ihr gerne mal reinhören. Da ist uns auch aufgefallen, dass quasi die Übergänge der unterschiedlichen Techniken, also Handgelenktechnik zu Fingertechnik, absolut definiert und sauber sind. Das, finde ich, sieht man auch bei Christine absolut musterhaft. Und da kommt man auch zu dem zweiten Begriff, der uns eingefallen ist zu ihr, und zwar all too easy, weil das sieht alles so einfach aus, was sie spielt, und so leicht, als sei das, ja, als könnte man sich jetzt so ans Schlagzeug setzen und das mal eben kurz nachspielen. Ist ja eigentlich kein Problem.
Ja, aber das hört sich so leicht an, das sieht so einfach aus, aber hier steckt natürlich ganz, ganz viel Arbeit, ganz viel Üben, eine ungeheure Portion Disziplin dahinter und vor allen Dingen erkennt man hier sehr, sehr gut den Zusammenhang, wie wichtig ist die Sitzposition, wie wichtig ist die Körperhaltung, um die Bewegungen mit den Armen, um die Spieltechnik mit Armen, Händen, Beinen, Füßen richtig umzusetzen. Und durch die natürliche, aufrechte Position sind die Gelenke in einer natürlichen Position. Und in dieser Position kann ich die Arme nach vorne schieben, ich kann sie nach hinten schieben, ich kann sie zur Seite bringen. Und dann kann ich die Spieltechnik richtig umsetzen. Ich kann durch feinmotorische Bewegungen meine Handgelenke drehen, meine Finger einsetzen und kann dann ganz entsprechend die verschiedenen Spieltechniken, ob American Grip, French Grip, German Grip, je nachdem, was ich gerade brauche, je nachdem, was ich gerade spiele, kann ich das aus dieser Sitzhaltung, aus dieser Position bestens umsetzen. Und das ist ein Beispiel, wo man genau das erkennt, wie wichtig einfach diese Grundlage der Körperhaltung, der Sitzposition ist, damit die Gelenke in ihrer natürlichen Position ihren bestmöglichen Bewegungsspielraum haben, dass ich locker, dass ich entspannt die Spieltechnik einsetzen kann. Und das erkennt man hier sehr, sehr gut. Weil die Grundlage stimmt, weil die Basis gelegt ist, sieht das alles so entspannt, so leicht aus, weil sie überhaupt nicht verkrampft, weil sie das Ganze locker umsetzt. Und deshalb haben wir halt den Fall, dass es einfach wirklich so leicht aussieht, obwohl da ganz, ganz viel Arbeit dahinter steckt und das halt nicht einfach mal so umzusetzen ist.
Genau, und vor allem bei dem Instagram-Video sieht man auch sehr schön die rechte Hand, wie die immer wieder wechselt bei den, ja, je nachdem, wie man das zählt, Achtelnoten, würde ich jetzt mal sagen, weil da auch so ein leichter Backbeat gespielt ist. Zwischen den Achtelnoten und den Sechzehntelnoten ist immer Wechsel zwischen Handgelenkschlag und Fingertechnik und das wirklich ganz, ganz sauber abgetrennt. Und das sieht halt so flüssig und einfach aus. Auch die ganzen Figuren über die Toms beispielsweise sehen auch so einfach aus. Und auch bei dem zweiten Instagram-Video, was wir uns rausgesucht haben, das ist ein Pad-Übungsvideo, wo man auch das Gefühl hat, das sei alles total einfach, egal ob das dann Flams sind, ob das ein Paradiddle ist, Doubles oder Singles. Aber auch da ist die Technik sehr sauber. Allerdings habe ich da manchmal das Gefühl, aber das täuscht, glaube ich, nur, weil das von vorne zu sehen ist, als wäre das stärker aus dem Handgelenk gespielt. Aber ich glaube, da ist auch die Fingertechnik total stark im Einsatz. Oder wie hast du das da gesehen?
Ja, sehe ich genauso. Das fällt mir immer wieder auf, wenn man gerade Videos analysiert, dass da die Kameraperspektive ganz schnell etwas verzerren kann. Wenn man sich das andere Instagram-Video ansieht und auch das YouTube-Video ansieht, da sieht man sehr, sehr schön, wie die Finger eingesetzt werden und in den entscheidenden Momenten, wenn es an Backbeat, an Akzente geht, wie dann Handgelenk und Unterarm eingesetzt werden. Da kann Justine vielleicht ja selber was zu sagen, ob sie da mehr Handgelenk eingesetzt hat als in anderen Situationen. Aber ich persönlich sehe das ganz klar so, dass hier die Kameraperspektive ein bisschen täuscht, weil hier ist, man erkennt schon, dass die Finger ganz stark eingesetzt werden und im Vergleich zu den anderen Videos würde ich jetzt fast sagen, dass das würde nicht zusammenpassen, wenn auf einmal in so einem Video die Handgelenke mehr eingesetzt werden als in anderen Situationen.
Ja, und dann, was mir noch auffällt, auch bei der Finger- und Handtechnik ist, dass sie den Stick quasi über Zeigefinger und Zeigefinger und Daumen führt. Allerdings der Stick wirklich immer total locker in der Hand ist und der Zeigefinger wirklich nur als Führung da ist. Der ist manchmal quasi so locker, dass der Stick kaum an dem Finger dran ist und vor allem über die restlichen Finger in Bewegung gehalten wird.
Ja, der Drehpunkt liegt in den allermeisten Fällen dann wirklich zwischen Daumen und Mittelfinger, sodass die Führung genau über den Zeigefinger gegeben ist. Das ist ja was ganz, ganz viele Schlagzeuger, oftmals auch Anfänger, falsch machen. Was heißt falsch machen? Zum Einstieg ist es oftmals einfacher, den Drehpunkt über Daumen und Zeigefinger zu haben. Aber für eine optimale Spieltechnik ist das natürlich eher kontraproduktiv, weil ich dadurch mehr Spannung aufbaue, weniger Führung in der Hand, in den Fingern habe und dadurch den Drehpunkt in Richtung des Mittelfingers verlagern muss.
Genau, und auch die Haltung der Sticks variiert, also ob der Daumen oben ist oder eher der Handrücken oben ist, je nach Art und Weise, wo sie gerade spielt, also ob sie auf der Snare spielt oder auf dem Ridebecken spielt. Auf dem Ridebecken ist zum Beispiel der Daumen ganz klar oben, sogenannter French Grip, wenn ich mich gerade nicht vertue.
Ja.
Und auf der Snare ist eher der American Grip. Und das ist auch so, das sieht so einfach aus, das einfach so zu wechseln, aber es ist ganz intuitiv und dadurch sieht das alles so, ja, so unangestrengt und so natürlich aus. Ganz anders als im letzten Video, wo ich oft das Gefühl hatte, dass es ganz viel Arbeit am Schlagzeug ist. Das eher so ein, ja, wie so ein Tänzeln, finde ich.
Ja, weil man hier deutliche Unterschiede sieht in der Sitzposition. Christine hat hier einfach nochmal eine ganz andere Grundlage, eine ganz andere Basis. Hinzu kommt, dass sie den Setaufbau absolut ideal auf ihren Körper abgestimmt hat. Im letzten Video hatten wir ja eher den Fall, dass es so ein bisschen auch in Richtung Showdrumming geht, wo dann auch mehr Bewegung reinkam, wo mehr Schnickschnack links und rechts noch dazu kam, sodass auch da, wir reden hier von extrem hohem Niveau, müssen wir ganz klar betonen, wir kritisieren jetzt hier auf sehr hohem Niveau. Ich will es auch gar nicht als kritisieren bezeichnen. Bei Christine sieht man wirklich, dass das Set ideal zum Körper ausgerichtet ist und dass sie dann aus dem American Grip von der Snare, wo sie in der neutralen Position als Grundlage, als Homebase, nenne ich es mal, sitzt und dann über ganz dezente Drehungen im Unterarm zum Right Becken hin, da muss ich mich gar nicht groß mit dem Körper bewegen, sondern man sieht hier ganz klar, dass eine Drehung Arm, Handgelenk in Richtung des Beckens ausreicht, wenn das Becken ideal positioniert ist, sodass ich gar nicht viel machen muss. Ein falsch positioniertes Becken zwingt mich dazu, dass ich unter Umständen eine Körperdrehung machen muss, mich irgendwie verrenken muss, um richtig ans Becken zu kommen. Und hier sieht man ganz klar, wie wichtig der Zusammenhang eigener Körper, eigener Setaufbau auf die individuell notwendigen Bedürfnisse ausgerichtet ist und nicht zum Beispiel irgendwie, ja, mein absoluter Favorite Drummer, mein Hero hat das so und so aufgebaut, also mache ich das auch, sondern schaut nach euren individuellen Voraussetzungen, schaut, was ihr braucht und nicht, was irgendein anderer hat und macht, weil das hat oftmals ganz andere Hintergründe und deshalb den Fokus auf euch richten und dann sieht das bei euch ganz schnell auch viel, viel leichter aus und fühlt sich auch leichter an, genauso wie wir das hier bei Christine sehen.
Genau, und was vielleicht auch noch ein letzter Aspekt ist zu dem Punkt All Too Easy. Also beim letzten Video, was wir hatten, was wir analysiert hatten, oder dem letzten Schlagzeuger, dem Estepario Siberiano, war es ja so, dass der sehr auf Geschwindigkeit quasi ausgerichtet war und immer wieder auch zeigen wollte, wie schnell er ist und wie virtuos schnell er spielen kann. Und bei Christine ist dieser Fokus überhaupt nicht da. Das heißt aber nicht, dass er nicht vorhanden ist, sondern Christine spielt ähnlich schnell, eigentlich genauso schnell, vor allem die rechte Hand. Aber es ist gar nicht so dramatisch, sondern es ist einfach da. Und das meine ich mit dem All Too Easy auch so ein Stück weit, dass man das Gefühl hat, also wie gesagt, ich habe so das Gefühl, ach komm, ich setze mich an Schlagzeug, ich spiele das jetzt auch. Und dann merke ich, oh, das Tempo ist ja ganz schön schnell. Also, das kriege ich jetzt nicht so hin. Und das ist so ein Aspekt, den ich da bei Christine total bewundere. Und dann kommen wir zum letzten Punkt, das war von dir. Vor allem hast du gesagt, das ist dir ganz wichtig, das ist Musical Motion. Was ist damit gemeint?
Damit meine ich, dass ich komme jetzt an dem Punkt nochmal zurück zu dem ersten Punkt Musterschülerin, was das Thema Körperhaltung und Sitzposition angeht. Ganz oft verwechselt man Haltung und eine gute Körperhaltung, eine stabile Sitzposition mit kerzengerade, stocksteif am Schlagzeug sitzen. Das ist aber überhaupt nicht damit gemeint, sondern Haltung ist ein dynamischer Prozess. Ich vergleiche das mal mit einem Wolkenkratzer, mit einem Gebäude, was ja aus Stahlbeton gebaut wird, wo man auch denkt, ja, ist ein Baumaterial, was extrem stabil und fest ist. Aber auch ein Wolkenkratzer neigt sich in der Höhe. Und genauso ist das beim Schlagzeugspielen auch. Es geht gar nicht darum, dass wir kerzengerade und stocksteif da sitzen und dann wie beim Militär einfach nur Schema F unsere Bewegungen machen. Nein, wir wollen Musik machen, wir wollen ein Feeling vermitteln und das erkennt man hier ganz, ganz hervorragend. Aus dieser super, super guten Körperhaltung macht Christine sehr, sehr viele musikalische Bewegungen. Wenn es mit Druck, mit Power nach vorne gehen soll, zum Beispiel bei Phil Ince, das sieht man in dem YouTube-Video, das sieht man aber auch in dem Instagram-Video ganz gut. Wenn es über die Toms geht, dann geht sie nach vorne und dann ist Druck da, dann ist Power da. Das groovt dann richtig, weil sie diese Bewegung mit in ihr Spiel bringt, weil die Bewegung in der Haltung dabei ist. Wenn es etwas entspannter wird, dann lehnt sie sich etwas zurück, Stichwort laid back. Und man merkt hier genau, dass sie mit der Musik mitgeht, dass sie diese musikalische Bewegung hat, dass sie das musikalische Feeling umsetzt, aus der aufrechten, stabilen Sitzposition heraus. Und das ist für mich ein ideales Beispiel dafür, dass man ganz klar sagt, Haltung ist dynamisch, Haltung ist nichts Starres Und ja, diese musikalische Bewegung, dieses Feeling wird hier bei Christine sehr, sehr deutlich.
Ja, und also ich finde auch, was noch dazu kommt, ist der Aspekt, dass ich bei Christine immer das Gefühl habe, dass es ganz zentral auch um Musikalität geht und nicht in erster Linie um Virtuosität, obwohl Virtuosität bei ihr schon sehr zentral ist und auch das, was wir auch angemerkt haben mit, man merkt, dass da sehr viel Arbeit und sehr viel Überaufwand auch hinter den Sachen steht, auch hinter den Grooves, die sie teilweise spielt. Trotzdem haben die immer so eine gewisse Leichtigkeit auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite auch so eine, ich nenne das mal Groovy-Haftigkeit. Also auch bei dem YouTube-Song beispielsweise ist es so, dass die ganze Zeit ein Backbeat durchgeht, obwohl das so eine eher jazzige, angehauchte Nummer ist, die auch ganz stark auf das Ridebacken fokussiert ist, von der Bewegung her, also von der musikalischen Bewegung her, aber immer wieder geerdet wird durch diesen Backbeat, der aber nicht durchknallt, sondern der sich da so musikalisch einbettet. Und das finde ich auch wahnsinnig, ja, bewundernswert an der Art und Weise, wie die Christine spielt. Und dazu kommt zu der Sache, die du jetzt so gerade auch meintest mit Musical Motion, was mir da so als Laie aufgefallen ist, ist, dass quasi immer das linke Bein mitgeht. Am Ende von dem YouTube-Video spielt sie nur noch so Becken und die sind eigentlich auch gar nicht mehr jetzt so im Fokus in Time, sondern die sind eher so eine Verzierung, aber trotzdem geht noch immer das linke Bein mit, ohne dass sie die Hi-Hat spielt, einfach um diesen Puls weiter mitzugehen und mitzuführen.
Hier muss man natürlich aufpassen, dass man nachher nicht irgendwelche Sounds reinpackt, die man gar nicht dabei haben will.
Richtig, das, sehr richtig.
Die Gefahr besteht, wenn man zu viel Zusatzbewegung gerade in den Beinen dabei hat.
Das stimmt.
Hier merkt man an der Stelle, dass sie ein absolutes Feeling dafür hat, ihren Körper auch einzusetzen. Eine unglaublich gute Sensibilität und Wahrnehmung für den eigenen Körper. Sie weiß ganz genau, was sie tut. Hier ist jede Bewegung, passt hier in das Gesamtkonstrukt des Musikmachens rein. Und hier ist nicht eine Bewegung da, nur weil man das halt lehrbuchmäßig so macht, sondern hier ist einfach die Bewegung und die Haltung dafür da, um die Musik zu machen, um das auszudrücken. Und dadurch, oder das ist genau das, was ich mit Musical Motion dann als Begriff gemeint habe, weil hier die Bewegung, die Haltung einfach zum Musikmachen da ist.
Ja, cool. Ja, also ich würde sagen, damit haben wir schon mal jetzt eine ganz gute Grundlage geschaffen und ich bin mal gespannt, was Christine dazu sagen wird.
Mal schauen, ob sie uns nachher jeweils den Kopf abreißt oder ob sie uns am Leben lässt.
Oh Gott, oh Gott. Genau, das werdet ihr jetzt gleich im zweiten Teil dieses Podcasts hören. So, das war der erste Teil. Gleich geht es weiter mit dem zweiten Teil, aber kurz noch das hier. Heute eine neue Herausforderung, denn ich werde diese Werbung im Schnelldurchlauf machen. Genau eine Minute ab jetzt. Ich bedanke mich bei Kai von Drum Candy, dem Unterstützer der heutigen Folge. Von Drum Candy habt ihr bestimmt schon mal gehört oder etwas davon auf einer Bühne gesehen. Denn Drum Candy ist die Nummer 1, wenn es darum geht, euer Drumset zu personalisieren. Ihr wollt mit Drum Wraps eure Kessel neu gestalten oder dass euer Logo auf dem Bassdrumfeld leuchtet? Kein Problem. Denn ganz egal, was eure Idee ist, mit Kai und seinem Team wird eure Vision zur Realität. Und darüber hinaus bietet Drum Candy das eine oder andere Zückerli für das Drummerherz. Schmuck aus Crashbecken, Uhren im Trommellook oder das gute alte Fotofell mit dem Bild von eurem geilsten Gig. All das und noch mehr findest du auf der Seite www.drumcandy.de. Und das Beste, bei einem Bestellwert von 50 Euro bekommt ihr mit dem Rabattcode TrommeltalkCandy 10 Euro geschenkt. Link zur Internetseite und den Rabattcode selber findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Eins und geschafft. Und hier nochmal ein ganz persönlicher Dank von mir an Kai für den super Service beim Erstellen meines Drumfells. Demnächst ist dieses Fell auch in der Galerie bei Drum Candy zu sehen. Der zweite Teil wurde an einem anderen Tag aufgenommen als der erste Teil und der Flo hatte ein paar technische Probleme vorab, weswegen er in einem anderen Raum aufnehmen musste und das hat sich so ein bisschen auf die Audioqualität von seiner Spur niedergeschlagen. Ich bitte das zu verzeihen, ich glaube, er ist aber bestens zu verstehen. Und jetzt wünsche ich euch mit dem zweiten Teil viel, viel Spaß. Ja, so, jetzt haben wir die Christine hier, nachdem wir diese Analyse gemacht haben. Wir haben der Christine unseren Talk vorgespielt und ich bin jetzt so ein bisschen, wenn man es jetzt sehen würde, ich laufe quasi ein bisschen rot an, weil ich so ein bisschen Angst habe, was die Christine jetzt sagt zu dem, was wir gesagt haben. Ich sage erstmal kurz, hallo Christine, schön, dass du diesen Spaß mitmachst.
Moin Felix, moin Florian, danke für die Einladung, ich freue mich dabei sein zu können.
Ja, du hast jetzt das Ganze ja dir angehört und findest du, dass wir entscheidende Punkte getroffen haben? Also hast du dich erstmal wiedergefunden in dem, was wir da besprochen haben?
Absolut. Also ehrlich gesagt ist das ein Thema, was mich seit Jahren beschäftigt und vielleicht auch vorab einmal gesagt. Also ich habe nicht unbedingt mit einer schlechten Grundlage gestartet. Ich glaube, wenn man ein gutes Körperbewusstsein hat, sich vielleicht auch sehr, sehr bewusst und vielleicht auch generell ganz gut bewegt, wenn man viel Sport treibt oder immer so einen Hang dazu hatte, dann hat man, glaube ich, auch eine gute Anlage, Drums zu spielen. Also es war immer so meine Schlussfolgerung. Ich hatte aber in meiner Anfangszeit, also zumindest als es dann so ins Studium ging und so, da hatte ich einfach oft Angst. Ich kann das jetzt gar nicht mehr so beschreiben, vor was direkt, aber es hat mir einfach so ein bisschen Angst und Sorge bereitet, diese Laufbahn oder der Berufsweg. Und es hat sich dann doch auch in meiner Körperhaltung am Kit wiedergespiegelt. Also ich war ziemlich stiff, ehrlich gesagt, hinterm Kit. Und an der Stelle braucht es dann gute Pädagogen, die gute Anlage sehen und dieses etwas Stiffe wegkriegen und in eine Relaxedheit ummünden. Und das haben Leute geschafft, natürlich auch ich durch mein eigenes Üben, aber das war schon ein relativ langer Weg. Und ich finde es manchmal so ein bisschen witzig, wenn man heute begutachtet wird und wenn, also ich schreibe viele Leute an, auch bei Instagram, ah, du sitzt so krass am Kit, du hast so eine saubere Technik und so. Und viele, es ist halt immer so ein bisschen die Diskussion bei uns in der Gesellschaft, da wird dann immer schnell gesagt, einige haben's, die haben Talent und andere nicht. Und ich möchte hier nochmal an dieser Stelle sagen, so ist es auf keinen Fall. Also an alle auch, die mit ihrem Spiel hadern oder mit ihrer Technik. Eine gewisse Anlage ist wichtig, aber es kann unfassbar viel gearbeitet und geübt werden. Und wichtig ist eigentlich nur, dass man einen ganz natürlichen Zugang zu Bewegung und zur Motorik wiedergelangen muss, wenn man es so ein bisschen vergessen hat. Und das ist definitiv machbar. Also das sah bei mir am Anfang nicht so aus. Wenn ich jetzt mal so vor 10 Jahren oder so euch Videos zeigen würde, es sähe definitiv anders aus als heute. Also es ist nichts irgendwie so immer nur geschenkt oder so eine Talentfrage oder so, überhaupt nicht. Man kann das üben. Und da bin ich mittlerweile auch wirklich sehr, sehr glücklich damit, wie es aussieht. Also deswegen vielen Dank für diese Analyse. Ich kann mich da sehr wiederfinden.
Ich finde auch eine Sache, die du sagst, ist ganz entscheidend, dass diese Steifheit, diese Fixiertheit, wenn man irgendwie verkrampft, wenn man mental nicht 100% frei ist, sei es man geht zu einer Audition, sei es man hat irgendwie ein Vorspiel bei einer Hochschule und man geht mental so ein bisschen blockiert rein. Diese mentale Blockiertheit wirkt sich ungemein auf den Körper wieder. Oder als Beispiel, man weiß genau, ja, jetzt kommt der Refrain und nach dem Refrain kommt vor der Bridge der Fill-In, der geht immer schief und man beißt die Zähne zusammen beißen irgendwie durch. Da sind im Prinzip genau die Grundlagen gelegt, dass man dann verkrampft am Set sitzt. Und wenn man dann locker frei ist und genau dieses Körperbewusstsein hat, dann sitzt man locker, dann spielt man locker. Und das kann man mit wirklich viel, viel Arbeit, viel, viel Training, kann man das definitiv erreichen. Und ist, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Grundlage, dass man das auch weiß und dann auch entsprechend dran arbeitet.
Definitiv, definitiv. Also ich glaube, das wird vielleicht so ein bisschen missverstanden, auch in der Pädagogik. Oft, es gibt einfach Leute, die haben von Natur aus eine ziemlich relaxte Haltung, wie sie am Kit sitzen. Also ich muss auch immer wieder sagen, wenn man so ganz kleine Kids irgendwie sieht, ne, wie die so die Stöcke anfassen, wenn sie mal so Drumsticks in der Hand haben. Also es ist eigentlich immer eine perfekte Stockhaltung und so. Und also ganz oft zumindest. Also da muss man nicht viel erklären mit American und hier Finger da und aus dem Handgelenk oder so. Das kommt eigentlich alles von alleine und irgendwas passiert dann vielleicht auch so dadurch, wie unser Schulsystem ist mit dem Stillsitzen und so lange Stillsitzen und überhaupt dieses ganze Sitzen und die wenige Bewegung, die man oft heutzutage so im Arbeitsalltag hat, wenn man sich nicht sportlich sowieso freiwillig betätigt. Ich glaube, die hat da irgendwie einen Impact drauf und dann so ein bisschen auch, wie Hochschulsysteme manchmal sind, ist einfach oft irgendwie streng und da ist viel Stress drin oder so. Und dann geht's, ich kenne das von Hochschulen eigentlich eher schnell um Kunst und nicht unbedingt darum, dass man am Kit sehr, sehr sauber sitzt oder so. Also es ist auch so ein bisschen szenenabhängig und dadurch wird es beeinflusst. Aber es ist definitiv möglich und ich finde, also gerade wenn man so ein bisschen technisch anspruchsvoller spielen will, ist das unumgänglich. Vielleicht auch mal so allgemein gesagt, also so diese saubere Sitzhaltung, auch die so technisch so sauber spielen. Ich habe schon erlebt, dass das so ein bisschen szenentechnisch abhängig ist. Also die Schule, aus der ich komme, so dieses ganze Peter Erskine-mäßig geprägte, auch Steve Gadd, also diese ganze Szene dort, diese West Coast-Szene, Jazz-Fusion-Bereich, die alle so ungefähr das gleiche Alter haben. Ich kenne da keinen, der schlecht am Schlagzeug sitzt. Also das ist schon auch in der Szene so standardmäßig, dass man virtuos und komplex spielt und deswegen auch sehr sauber am Kit sitzt und technisch sauber Dinge ausführt. So, und ich glaube, das ist in anderen Szenen anders. Also ich mache mal einmal ein Gegenbeispiel. Ich finde zum Beispiel jemand wie Ari Hoenig, New Yorker Trommler, der derzeit, ich weiß gar nicht, wo der ursprünglich herkommt, spielt tierisch. Der kann unglaublich gut Schlagzeug spielen, aber bewegungsästhetisch funktioniert das vielleicht für ihn so. Ich finde es aber nicht unbedingt nachahmenswert. Das wäre ein Gegenbeispiel jetzt mal. Das sieht auch so ein bisschen ungesund aus, was der betreibt. Genau, also ist auch so ein bisschen szenenabhängig. Ich mag das auf jeden Fall sehr, sehr, also ich mochte immer Drummer, die technisch sauber spielen und wo es auch elegant aussieht. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Note.
Noch eine Frage oder direkt zwei Fragen an dich, Christine. Also dann haben wir das ja ganz gut eigentlich, glaube ich, getroffen mit dem Begriff die Musterschülerin. Wenn du sagst, dass du am Anfang gar nicht so perfekt am Schlagzeug saß, so ein bisschen, ja, erstmal so dich quasi finden musstest, wenn ich das jetzt gerade richtig verstanden habe. Und jetzt die erste Frage, die ich hätte an dich wäre, ist das denn so, dass die Art und Weise, wie du am Schlagzeug sitzt, auch dein Spiel wirklich direkt beeinflusst von der Art und Weise, wie du ins Spiel hineingehst und wie du spielst? Oder ist das nur einfach die Befähigung dafür, dass du bestimmte technische Sachen umsetzen kannst?
Ja, gute Frage. Also ich habe am Anfang gemerkt, ich hatte natürlich aus gegebenem Anlass meistens bei Männern Unterricht, logischerweise. Und Peter, sage ich jetzt zum Beispiel, der wiegt einfach mal locker ein Drittel mehr als ich, würde ich jetzt so behaupten. Der hat ganz andere Winkel, wenn der am Kit sitzt. Und wenn der so einen Stock ins Fell wirft, dann nutzt der den Rebound auf seine Art. Und ich saß da direkt neben, halben Meter, ein Jahr lang. Und ich habe das physikalisch gecheckt, wie das bei ihm funktioniert. Aber deswegen war das für mich, also konnte ich das ja natürlich nicht trotzdem eins zu eins nachmachen. Das ist halt immer so ein bisschen das Ding. Man muss seinen individuellen Touch am Kit finden, dass man bestmöglich und sehr effizient den Rebound nutzt. Und dass überhaupt das ganze Kit und Setup auf einen so abgestimmt ist. Allein auch schon von der Körpergröße. Also ich bin zum Beispiel auch, glaube ich, vielleicht für eine Frau eher tendenziell groß. Und bei mir sitzt auch alles, also mein Kit ist sehr weit nach oben hin eingestellt. Alles sitzt sehr hoch, Toms und Snare etc. Ich spiele eine 20er Kick. Mir ist auch wichtig, dass mein Knie immer sozusagen Tick über der Bassdrum. Ich weiß nicht, ist vielleicht auch so ein Spleen oder so. Aber damit komme ich gut zurecht. Also es ist genau wie Florian, wie du das auch meintest in der Analyse, ist schon sehr, sehr bewusst, egal welcher Winkel am Kit, abgestimmt. Und ihr hattet eine ältere Version von dem Song Matheniac untersucht und dann nochmal den etwas jüngeren Instagram-Snippet. Und dazwischen liegen 3 Jahre. Und wenn man sich das zum Beispiel technisch genauer anschaut, dann sieht man, dass zum Beispiel die Position meines Right-Beckens so hochgewandert ist, weil ich einfach, wenn man jeden Tag übt und auch an der Motorik des Körpers individual arbeitet, natürlich versucht immer alles zu optimieren, jeden Tag. Und die Right-Symbol-Position zum Beispiel, dass die jetzt also viel höher liegt und dadurch aber auch irgendwie dichter dran am Körper, zeigt, dass sich das auch nochmal entwickelt hat. Also ich habe jetzt einfach ich muss meinen Arm nicht mehr rausstrecken, sondern der Ellbogen hängt ganz normal gerade runter. Und der Weg zum Ride-Becken ist ganz kurz und jetzt passiert eigentlich alles entweder aus Fingern oder ein Tick aus dem Handgelenk, wenn ich was auf dem Ride-Zimbel spiele. Und das hat sich dahingehend auch einfach nochmal entwickelt, wenn ich mir jetzt so alte Videos angucke. Also wenn jetzt gerade, wo ihr das eine Video von vor 3 Jahren untersucht habt, da muss ich echt sagen, oh krass, damit kann ich mich gar nicht mehr identifizieren. Da war noch so viel Luft nach oben, technisch. Genau, also es ist ja auch ein fließender Prozess. Es entwickelt sich stetig und immer noch. Und ich bin auch gespannt, wie das denn nochmal in 10 Jahren oder so aussieht. Aber unterm Strich muss ich sagen, man kann sich viel abgucken, auch bei anderen. Auch wenn bei anderen die Winkel und die Art, den Rebound effizient zu nutzen, super aussehen. Aber es ist so ein bisschen wie beim Surfen. Es kann einem einer zeigen und man kann sich da auch so einen kleinsten gemeinsamen Nenner treffen, was Sinn macht und was nicht, sicherlich. Aber man muss es dann selbst machen und seinen Touch finden. Ne? Anders ist es beim Surfen auch nicht. Also es kann dir jemand erklären, aber du musst es einfach dann selber checken, wie das funktioniert vom Timing her und wann du aufstehen musst und etc. Genau. Und ja, aber ich kann da nur wirklich jeden ermutigen, wirklich technisch sehr, sehr sorgfältig und sauber mit umzugehen, weil einem das wirklich unglaubliche Möglichkeiten letztendlich bietet. Also in Sachen Virtuosität und Geschwindigkeit und Präzision. Ich glaube, eine gute Technik ist einfach Voraussetzung dafür. Also ich stand immer auf Drummer, die das hatten.
Ja, einfach nochmal, um das ein bisschen zu unterstreichen. Wie du sagst, wenn du den Fokus ein bisschen auch auf den Körper legst, auf den Setaufbau legst, das sind einfach sowas von notwendige Basics, die du nutzen kannst oder die, wenn du sie nicht nutzt, total gegen dich arbeiten können, wo du so viel Potenzial nach oben hast. Du hast es gerade ja selber beschrieben, wie viel du selber für dich noch rausgeholt hast und wie viel dann bei ganz, ganz vielen anderen noch möglich wäre, wenn sie halt auch einfach mal den Blick ein bisschen links und rechts über den Tellerrand hinauswerfen und einfach Fokus auf Körper, auf Bewegung, auf Sitzposition legen. Deshalb kann ich von meiner Seite auch wirklich jeden ermutigen, macht das und ihr werdet unglaubliche Potenziale noch entdecken.
Auf jeden Fall, ihr hattet einen Punkt angesprochen, wenn es jetzt darum geht, so ein bisschen zu kritisieren, also jetzt fernab davon, dass für mich Videos, die von vor 3 Jahren entstanden sind, da hätte ich selber super viel noch zu kritisieren, also viel weniger als heutzutage. Heutzutage gucke ich manchmal die Videos an und denke so, nee, das sieht schon sauber aus, das geht schon klar. Es liegt allerdings auch viel an diesem Recorden, ne? Also es ist jetzt gar nicht mal unbedingt tatsächlich der rein spielerischen Ästhetik geschuldet. Es ist natürlich auch, wenn man sich filmt, dass man sofort sieht, das sieht einfach blöd aus, wenn du krumm am Set sitzt. Ich weiß, ich habe das sofort, ich schmeiß den Take sofort weg, wenn es nicht gut aussieht. So, obwohl der vielleicht gut gespielt ist, muss ich echt sagen. Und dadurch kam das vielleicht auch jetzt bei meinem Playing, dass ich da wirklich so wirklich ja starken Fokus irgendwie drauf gelegt habe, dass das sauber technisch aussieht. Ihr hattet eine Sache gesagt, und zwar diese angezogenen Ellenbogen ab und an, ist tatsächlich eine Sache, die mir selber bei mir erstmal nicht aufgefallen ist. Jeff Hamilton hat mir dann einmal eine Nachricht geschrieben, mit dem kann ich ganz gut und wir unterhalten uns öfter mal. Der hat mir auch viel geholfen und ich mag den total gerne. Und er meinte so, er rief mich einmal an und wir haben irgendwie eine Stunde lang über was ganz anderes gesprochen und sagte er, weil er mir eigentlich vorher eine Nachricht schrieb und meinte so, we have to talk about one thing. Und ich dachte, er meint irgendwas Technisches, was gar nicht geht. Und ich hatte total Sorge vor diesem Telefonat, weil ich dachte, oh nein, ich habe zu viel geübt und jetzt kommt wieder so eine Kritik, ey, so ein Shit. Naja, und dann haben wir aber über was ganz anderes gesprochen, das war total nett. Und dann musste er aber los und ich so, hey Jeff, was wolltest du mir eigentlich sagen? Und dann meinte er so, ja, nur eine Sache, lass mal die Schultern einfach, also die Schultern sehen eigentlich gut aus, es sieht nicht stiff aus, aber die Ellenbogen, zieh die mal nicht nach hinten, lass die Arme einfach locker fallen. Und mehr nicht, das war das einzige Mini-Detail, was er mir sagen wollte. Und dann habe ich Videos angeguckt und dachte so, ja stimmt, warum mache ich das überhaupt? Und wenn man sich einmal in die Bewegung reinfühlt, muss man natürlich sagen, naja, alles genauso wie so ein abgestreckter kleiner Zeigefinger, wenn man die Stöcke hält oder so eben diese etwas zu weit zurückgezogenen Ellenbogen, die erzeugen halt immer so einen Tick Spannung, da wo es eigentlich gar nicht hin muss, ne? Und genau, da habe ich dann irgendwann auch drauf geachtet und dann, genau, so modifiziert man jeden Tag so ein bisschen seine Motorik und dann wird es irgendwann immer sauberer, ne?
Genau, Spannung ist der Feind von Schlagzeugern.
Exakt. Vielleicht im Punkto Spannung noch eine Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist bei eurer Analyse. Also wenn es jetzt um diese Pad-Videos geht, ich habe immer, ich würde es nicht Problem nennen, aber ich habe immer so ein bisschen, ich sage jetzt nochmal Problem, das Problem, dass bei mir das vermeintlich leicht aussieht und dass deswegen auch die Leute, bei Instagram merke ich das halt oft, denken, das ist super leicht, also im Sinne von nicht aufsehenerregend, wenn man es jetzt mal ganz harsch formulieren würde. Und es ist manchmal so ein bisschen so eine Krux, weil ich habe schon manchmal gedacht, ey, es ist völlig egal, ob ich irgendwie so den krassesten Oddmeter spiele oder ob ich so eine Phrase irgendwie schaffe, über 24 Takte zu spielen und dann so richtig schön auf so einen coolen Peak timingmäßig rauskomme. Also was musikalisch schon so ein bisschen komplexer ist oder ob ich technisch irgendwie schnell spiele. Irgendwie sieht das bei mir immer nicht schwer aus. Und dann ich denke die Leute auch immer, das ist nicht schwer irgendwie. Also keine Ahnung, ist ja eigentlich ist das ja ein Lob, das ist ja eigentlich was Cooles oder so. Aber ich komme eben doch aus einer Schule, wo es einfach wichtig ist, dass es ästhetisch und elegant und leicht aussieht. Und ich werde das auch weiterhin verfolgen. Bei diesen Pad-Sachen, wenn es jetzt richtig schnell wird, bei mir aber nicht schnell aussieht, dann merke ich, dass ich ein bisschen, so wie das auch Klassiker oft machen, ein bisschen enger die Stöcke führe und ein bisschen mehr Druck in die Finger gebe. Und dadurch sieht das manchmal von vorne, vom Kamerawinkel so aus, als wenn ich aus dem Handgelenk spiele. Ich glaube, es ist immer so eine effiziente Mischung aus Handgelenk, Finger und ganz bisschen Arm. Weil letztendlich, finde ich, kann man diese Techniken auch nicht so hundertprozentig trennen. Es ist dann halt gut, wenn alles im Fluss ist und alles super effizient ergonomisch ist. Und ich habe manchmal zum Beispiel, ich habe neulich so ein Pad-Video rausgehauen, Singles, Doubles, Paradiddle. Und ich finde, da hat man so ein bisschen das Problem, dass man vielleicht einen Tick zwischen den Techniken wechseln muss, weil die verschiedenen Rudiments eben mit bestimmten Techniken gespielt werden. Also ich kann zum Beispiel Doubles spiele ich eher mit einem Rebound aus dem Handgelenk und mit bisschen Fingerkontrolle. Aber zum Beispiel ein Paradiddle, der betont ist, den würde ich aus dem Handgelenk volles Fund spielen, weniger mit Fingern. Und wenn man dann aber in einer im Bruchteil von einer Sekunde die Techniken, also die Rudiments spielt, und da muss man schauen, dass man die unterschiedlichen Techniken so ein bisschen angleicht. Und dann würde ich vielleicht manchmal einen Tick mehr aus dem Handgelenk spielen, wo ich sonst eigentlich zum Beispiel Doubles aus den Fingern spielen würde oder so. Also es ist fließend. Und ich würde das auch nicht so krass unterteilen. Ich glaube, da sind Anteile von allen Techniken irgendwie drin. Man muss halt immer schauen, dass man die Amplituden irgendwie nicht zu hoch hält oder so, sondern alles so kompakt und effizient bleibt. Und dann sind es nur minimale Modifikationen letztendlich.
Was ich eigentlich sagen wollte, ist, also wenn das nicht spektakulär genug aussieht, würde ich dir einfach mal raten, das nächste Mal einhändig zu spielen und in der anderen Hand eine Kaffeetasse zu halten, so wie das auch der andere Typ macht, den wir analysiert haben. oder zu telefonieren vielleicht dabei. Einfach so mit der einen Hand spielen oder mit der anderen Hand telefonieren. Aber das ist gerade das, finde ich, so beeindruckend bei dir, dass das halt wirklich alles so leicht aussieht. Der Florian wollte noch was sagen.
Ja, aber das ist ja eigentlich das Ärgerliche in unserer Gesellschaft, dass das, was so leicht aussieht, mega geil gespielt ist, unfassbarer Arbeitsaufwand und Überaufwand dahinter steckt, dass das viel, viel weniger gewertschätzt wird an der einen oder anderen Stelle, als das, was spektakulär aussieht, vielleicht aber gar nicht so spektakulär ist, wenn man da dahinter steckt. Und da sollte man vielleicht jedem einfach mal auf die Füße treten. Schaut doch bitte mal genauer hin, was macht derjenige da wirklich?
Ja, voll. Also es ist jetzt überhaupt nicht so, dass ich mich nicht gewertschätzt fühle. Ne? Also das ist jetzt so ganz weit weg davon oder so. Aber mir ist einfach aufgefallen, dass Leuten wirklich oft nicht auffällt, dass ich in einer krummen Taktart spiele oder so. Und das finde ich eigentlich eher so ein bisschen witzig. Ne? Das ist eigentlich eher so ein bisschen witzig, genau. Aber das stimmt schon, na klar. Das, was so ein bisschen effektheischerisch ist, das erhält dann auch eher Aufsehen. Ne? Aber ich finde es auch cool. Also jetzt gerade so beim Klinikspielen oder so, ich musste selber erstmal so ein bisschen lernen, was Leute irgendwie mögen oder was die interessant finden oder so. Und da muss ich dann auch sagen, das fällt mir manchmal dann immer noch ein bisschen schwer, weil ich da so musikalisch so ein bisschen weit weg von bin. Ich finde es halt irgendwie echt krass, wenn man ja, musikalisch halt interagiert und inwiefern man Bögen spielt und wie viel Space man lässt und was dann gut in die Musik greift. Das sind wirklich komplexe Inhalte, die auch nicht jeder beherrscht oder so. Ne? Aber genau, man lernt immer dazu. Ich versuche offen zu bleiben.
Ich meine, das ist ja auch das Schöne an der Musik. Jetzt kommen wir so ein bisschen von dem Technischen weg. Auch bei der Analyse von Songs, die ich mit Michael mache, fällt uns immer wieder auf, dass ganz unterschiedliche Aspekte wirklich eine Rolle spielen können, neben der Virtuosität und der Technik. Also so etwas auch wie Kreativität, Ideen, aber auch die Attitude, mit der man zum Beispiel in ein Stück reingeht. Das sind ja auch so Sachen, die vermeintlich nicht lernbar sind, die aber, wie du ja auch sagst, so ein Stück weit auch mit Erfahrung zu tun haben und auch mit Reflexion zu tun haben und wie man sich in etwas reinfühlen kann, was ja auch eine absolute Qualität ist von manchen Musikern. Es gibt ja genug Musiker, die wir auch total schätzen, die virtuos gar nicht so überragend sind, wo wir aber trotzdem, also Steve Gadd beispielsweise, der technisch natürlich auch sehr gut ist, aber es ist nicht einer der Top-Technik-Drummer, aber der hat einfach einen so einen Stil und so eine Herangehensweise an Spielen, dass man denkt, es ist einfach Wahnsinn, was der geschaffen hat. Und da finde ich es immer ganz wichtig zu sehen, dass man so das Gesamtpaket sieht. Und das ist bei dir zum Beispiel für mich auch so, dass ich das Gefühl habe bei dir, dass das so ineinander greift alles. Also gerade auch diese Leichtigkeit, die du hast bei den schweren Sachen, die du spielst, da haben wir uns ja auch schon mal drüber unterhalten. Das finde ich gerade macht dein Spiel so aus, weil es bleibt immer so, wie soll man sagen, so geerdet irgendwie ein Stück weit und hat so einen gewissen Groove, der das eben genau in diese Richtung bringt, die dich auch auszeichnet. Dass das so ein Stück weit leicht ist irgendwie. Und das gar nicht im Sinne von technisch leicht, sondern einfach so von dem Ergebnis. Man hört das und denkt so, ah ja, ich setze mich jetzt auch mal an Schlagzeug, spiele das mal eben nach. Und dann sitzt man am Schlagzeug und denkt, ah nee, doch nicht.
Ja, danke, danke euch. Nee, freut mich auch zu hören. Also ich kriege auch oft, öfters bei Instagram so das Feedback, dass die Leute das irgendwie krass finden bei Videos, weil alles ist so sauber und natürlich, also technisch sauber. Und es kommt ihnen manchmal vor, als könnte man so wie bei so einer Zeitlupe zugucken, wie sauber die Bewegungen sind und wie klar das ist. Und wenn dann noch ein Skript dazu ist, dann suggeriert das natürlich auch eine Klarheit, die woanders nicht da ist. Und genau, da kriege ich auch sehr, sehr oft das Feedback so, es wirkt total leicht und wenn man das selber versucht, das ist total schwer irgendwie. Aber ich meine, kann ja jeder machen irgendwie, wie er will, ne? Aber das ist auch so das, wie ich Musik höre oder was für mich auch Kunst ist. Ich interessiere mich, glaube ich, echt für Kunst und Kreativität. Also auch wie ich Musik höre, ist eigentlich eher so, mich interessiert eigentlich erstmal nicht so dieses ganze Gerödel, auch ein bisschen. Ich habe schon auch so eine sportliche Veranlagung, auf jeden Fall. Ich mag schon, wenn das so athletisch elegant ist, auf jeden Fall. Aber ich höre eigentlich Musik so, also wenn jemand immer, also sagen wir mal total virtuos und total dicht spielt von der Textur und irre Chops hat, aber wenn es unterm Strich einfach nach 4 Takten ein Fill ist, abstrakt gesehen, ist es einfach nach 4 Takten Fill. Und das interessiert mich nicht. Das ist langweilig, muss ich ganz ehrlich sagen. So, also ich interessiere mich einfach für komplexere musikalische Sachen. Und was man, finde ich, im Jazz einfach wunderbar lernt, ist, in Bögen zu spielen und mit anderen ganz klug zu interagieren und der Musik immer in dem Moment Raum zu geben, damit die Interaktion für andere oder mit anderen klappt. Und das, finde ich, ist künstlerisch gesehen einfach ein anderes Level. So. Aber so höre ich Musik. Und das muss nicht für alle irgendwie stimmig sein oder sich genauso anfühlen. Aber das versuche ich eben auch, wenn ich was recorde. Ich finde, man hat dann irgendwie ein schönes Produkt, wenn so ein Mehrwert künstlerisch kreiert ist, eben aus den genannten Parametern. Also was technisch anspruchsvolles, was schlagzeugerisch interessantes, was virtuoses, aber auch was musikalisch komplexes. Da muss irgendwas drin sein, was so einen stimmigen Mehrwert gibt. Und vor allem, was irgendwie uneitel ist. Ich mag diese Eitelkeit nicht auf den Social Media Plattformen. Das muss ich echt sagen irgendwie. Ich bin eher der Community-Typ.
Ja, Christine, ich bedanke mich auf jeden Fall total dafür, dass du das mitgemacht hast hier. Das finde ich nicht selbstverständlich, weil ich auch weiß, ja, was du auch so da berichtest über Instagram, was du für Reaktionen hast, dass das wahrscheinlich manchmal auch gar nicht so leicht ist, sich das alles anzuhören und sich dann sowas zu stellen, diese, so eine Analyse, finde ich absolut bemerkenswert und ganz toll und finde das eine ganz tolle Charaktereigenschaft von dir und bin wirklich, wirklich, wirklich sehr, sehr dankbar, dass du das mitgemacht hast. Das war für mich ein Riesenspaß und ja, ich würde mich freuen, wenn wir in 10 Jahren dann nochmal gucken können, wie sich das verändert hat.
Nee, vielen Dank euch also auch für diese detailreiche Beobachtung und so. Einfach auch nochmal schön, das so von außen einmal zu hören. Ich muss echt sagen, dass die Social-Media-Plattform, also gerade was so Spieltechnik oder so angeht, das ist durchweg positiv. Ich hatte da noch nie irgendwie, tatsächlich noch nie irgendwas Negatives. Nee, das ist genau.
Das freut mich. Das freut mich wirklich, weil das nicht selbstverständlich ist.
Das stimmt, ja. Also klar, ich weiß natürlich auch mittlerweile, dass das, sagen wir mal, einer bestimmten Norm absolut entspricht, auch international sozusagen gesehen. Also genau, und deswegen einfach nur nochmal schön so auf die Details nochmal so, auch wie das von anderer Seite irgendwie reflektiert wird oder so, darauf nochmal zu achten oder das nochmal zu hören. Also sind natürlich auch viele Sachen, denen ich mir jetzt gar nicht mehr so bewusst bin, ne? Also gerade was ihr so gesagt habt, schnelle Fingertechnik auf dem Ride und dann Wechsel zu eher einer Bewegung, die aus dem Handgelenk kommt, etc. Ne? Also ich finde vor allem, weil das auch oft verknüpft ist, wie elegant oder wie smooth der Bewegungsapparat generell mit den Füßen sozusagen zusammenläuft. Ne? Genau. Und ja, ich glaube, das ist so ein Ding. Also da muss man sich, wenn man dieses Drumset als Instrument wirklich verstehen will, wirklich reinfinden über die Jahre und jeden Tag einfach dran sitzen und weiterarbeiten. Und das ist ja auch irgendwie das Schöne am Instrument, einfach so die Motorik. Und ich sag mal auch so die Freude, die das irgendwie bereitet, wenn man halt so flüssig hinterm Drumset ist, ist einfach auch durch nichts zu ersetzen letztendlich. Deswegen, also vielen Dank für eure detailreiche Analyse. Ich habe auch noch viel gelernt und kann wirklich nur jeden, der so ein bisschen hadert mit seiner Technik, dazu ermuntern, wirklich einfach weiterzuarbeiten und immer schön zu schauen, dass es schön natürlich und relaxed ist. Dann wird es eine schöne Sache.
Ja, also von meiner Seite auch vielen Dank, dass du es mitgemacht hast. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, die Analyse machen zu dürfen. Absolut tolle Sache und natürlich auch klasse, wenn du sagst, hey, ich habe auch noch ein bisschen was mitgenommen, finde das auch von meiner Perspektive super interessant, das von außen nochmal zu sehen. Ja, und kann da halt auch einfach nochmal an jeden Hörer, an jeden Schlagzeuger appellieren, beschäftigt euch mit dem Thema. Es ist einfach unfassbar wichtig. Ihr habt das jetzt auch nochmal von Christine, von einer Schlagzeugerin der absoluten Top-Liga gehört, wie wichtig das ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und ja, kann mit diesem Appell immer nur weitermachen.
Ja, Florian und Christine, vielen Dank, dass ihr mitgemacht habt und dass das, ja, das hat mir total viel Freude bereitet. Das war total gut. Ich kann nur noch sagen, an der Stelle von Christine wird es in nächster Zeit ganz viel Neuigkeiten geben. Ich glaube, ein Buch ist in der Mache mit unfassbar vielen Sachen drumherum. Da werden wir dann bei Gegebenheit auch nochmal drüber sprechen. Und der Florian bleibt ja sowieso hier auch dem Talk erhalten. Wir werden ja die nächste Analyse bald dann schon wieder machen. Mal schauen, ob wir noch einen anderen deutschen Kollegen überreden können, auch hier so mitzumachen. Wie gesagt, ich finde das nicht ganz selbstverständlich, dass du dich dem gestellt hast. Das finde ich persönlich ganz, ganz toll. Darum sage ich ganz, ganz lieben Dank, Christine. Wer mehr über Christine erfahren will, der findet natürlich alle Informationen über Christine in den Shownotes, beziehungsweise die Links zu Christine, zur Instagram-Seite, zu deiner Homepage, zu allen Sachen, die da wichtig sind, kann man da erfahren und auch sofort erlinken und erklicken. Genau dasselbe gilt für den Florian. Ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast nett bewertet, beispielsweise bei iTunes oder bei Spotify. Das bringt nämlich den Podcast insofern was, dass er sichtbarer wird für andere Leute und noch mehr Leute genau solche Analysen hier hören können. Das fände ich sehr schön. Auch wenn ihr den teilt, wäre ich sehr, sehr, sehr glücklich. In dem Sinne sage ich an dieser Stelle schon mal vielen Dank, Christine. Vielen Dank, Florian. Bis bald. Euch beiden alles, alles Gute. Tschö.
Danke, euch auch. Ciao.
Danke, ciao.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Trommeltalk.
Und in der nächsten Woche haben wir, das heißt Micha Fromm und ich, zu der Songanalyse einen ganz besonderen Gast eingeladen, und zwar den Simon Schröder. Und wie immer wussten wir vorher nicht, um welchen Song es geht, aber eins war klar, es geht um Hard and Heavy. um Double Bass und um unglaublich schnelles Spielen. Also für alle, die darauf gewartet haben, dass es endlich mal um Double Bass geht, here we go.
Pass auf, Micha, du kannst ja nochmal die Viertel machen.
Ja.
Und ich mach diesen Härter dagegen. Okay. 2, 3, 4. Es geht halt direkt los, ja, eigentlich so mit dem Grundthema vom Song. Und direkt halt diesen Härter Double Bass Groove. Also, wisst ihr, was das ist?
Härter BSC, ja klar.
Hertha.
Oder Hertha Müller?
Aber ich glaube, es ist sogar ähnlich geschrieben. Das beschreibt quasi diese Schlagabfolge.
Da habe ich noch eine Frage zu, wie so grob geschätzt, wie lange übst du dann sowas? Also ist das so, dass du das dann mal 3 Stunden übst und dann nimmst du den Song auf? Oder ist das eher eine Woche oder 3 Wochen?
Also war schon eine Challenge. Ich glaube, den habe ich tatsächlich 5 oder 6 Tage lang rauf und runter gespielt.
Okay.
Total cool, dass es halt ja so, so heftig aggressiv ist und natürlich klar brutal und extrem und alles, aber ja genau, also ja, jetzt hatte ich tatsächlich gegen Ende sogar den Halftime-Beat verloren.
Und das war super interessant, also ich werde mir auf jeden Fall persönlich den Song nochmal mit den Zahlencodes und der Transkription oder einer Transkription, ich weiß nicht, ob es da eine besonders gute gibt.
Aber bevor du ihn mit der Transkription hörst, mach ihn einmal, dreh ihn einmal schön laut und hör ihn einmal auf lauter Lautstärke
einfach klar, so
ganz untheoretisch durch.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.